Ein herzliches Hallo und Servus in gewohnter Weise von Bayern hier in Mecklenburg-Vorpommern. Ich sitze jetzt im Moment, ich möchte es nur kurz schildern, bevor wir ins Detail gehen. In einer ehemaligen Stallung wurde ich vorher aufgeklärt. Ein redgedecktes Haus im schönen Blankenförde, Blick raus in den Garten. Und mir gegenüber, und da freue ich mich sehr, sitzt Hans-Peter Maas. Er ist unter anderem pensionierter Lehrer und ich glaube, das wird heute mit eins der spannendsten Gespräche. Hans-Peter, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Die erste Minute ist immer die Minute des Gastes, um sich vorzustellen, und das ist jetzt deine. Bitte schön.
Tja, also mein Name, wie gesagt, Hans-Peter Maas, gebürtig, ein gebürtiger Neubrandenburger, ein Urmecklenburger, wenn man so will, mit vorgeschichtlicher Generation Hinterpommern und Sachsen, also Dresdner. Mhm. Meine Oma ist Dresdnerin, meine andere Oma ist aus Hinterpommern. Meine Dresdner Oma wurde eingeheiratet. Wir leben seit 1637 in Holdorf in der Nähe von Burg Stargard.
Ach Gott,
dort steht unser Bauernhaus.
Ja.
Da ist unsere... Na, unser Grundstück, sagen wir es mal so, schon seit dieser Zeit.
Ja.
Ja, und mein Großvater hat seine Großmutter geholt oder ist nach Dresden gefahren. Das war wahrscheinlich auch so ein Heiratsmarkt.
Ja.
Hat gesagt, er kommt erst wieder, wenn er eine Frau gefunden hat, die bei ihm bleibt. Mhm. Auf so einer Klitsche.
Okay.
Ja, und macht Landwirtschaft mit ihm. Ja, und sie ist dann mitgekommen.
Ja.
Ja, leider ist das alles nicht so lang, hat es lang gehalten. Mein Großvater ist gestorben, 46, an Schwindsucht.
Ja.
Und meine Großmutter dann in den 60ern.
Mhm.
Und mein Vater ist der einzige Nachkomme. Und deswegen, wie gesagt, ist er sozusagen derjenige, der jetzt dort noch lebt oder wieder lebt.
Ja.
Enteignet wurde das 51 damals, weil wir ein bisschen zu viel Land hatten, so nach dem Motto, ne, zur DDR-Zeit.
Ja.
Wiedergekriegt haben wir es 91 und aufgewachsen bin ich dann dort, aber nicht in dem Bauernhaus, sondern wir wohnten zu sechst in einer Drei-Zimmer-Wohnung im Neubau damals seiner Zeit. Also es war so ein Block, so ein Neubaublock, ne? Auf dem Lande gebaut. So bin ich groß geworden, also direkt auf dem Land.
Ja. Ja, das ist ja schon mal eine wahnsinnig spannende Familiengeschichte, ehrlich, dieser kurze Ausblick jetzt, aber sehr interessant. Du bist Lehrer oder warst Lehrer vor der Pension natürlich, und das habe ich ja vorhin im Vorgespräch, du hast ja zu DDR-Zeiten schon das studiert mit allem drum und dran. Wie war das seinerzeit? Wie muss man sich das vorstellen im Vergleich zu heute mit Abi und Studium und Pädagogik? Wie war das zu DDR-Zeiten?
Ja, zu DDR-Zeiten konnte man mit Abitur als Grundschullehrer ein Studium beginnen. Es war aber nicht zwingend notwendig, denn man konnte auch nach Abschluss der Sekundarstufe 1 dann sozusagen nach der 10. Klasse direkt zum Studium gehen. Da muss man sich so vorstellen, da ist man dann, wie es immer so war, zum 1. September hingefahren. War so der Einzug dann ins Internat. Ne? Dann hat man seine Kommilitonen kennengelernt da. Wir waren 30 in unserer Seminargruppe, davon gab es 4 Seminargruppen in jedem Kurs. Das heißt also, es waren immer 120 auszubildende Lehrer dort in jedem Kurs. Mhm. Das heißt, 120 sollten eigentlich immer so im Schnitt dann auf die Schüler losgelassen werden nach den 4 Jahren Studium.
Ja.
So ist es, also ist eigentlich der Plan gewesen. Aber auch bei uns waren es am Ende 26, die den Abschluss gemacht haben. 2 sind wegen Logopädie ausgefallen, also Stimmschwierigkeiten, weil sie das nicht durchgehalten hätten. Und der Logopäde hat dann gesagt, das funktioniert nicht, das können sie nicht machen und sowas alles. So einer ist so abgegangen, weil er es halt nicht geschafft hat. Ne? Das ist die Anforderung da. Und einer wollte dann unbedingt was anderes machen, anstatt Lehrer zu sein.
Okay.
So, das waren bei uns in der Seminargruppe so.
Ja.
Ja, und da hat man morgens um 7:30 angefangen und hat dann, wie es im Unterricht so war, mal im Hörsaal gesessen und mal in der kleinen Gruppe, mal in der Seminargruppe, wie es dann so ist. Ne?
Ja.
Hingefahren bin ich eigentlich und wollte Sportlehrer werden. Mhm. Mathematik, okay. Deutsch, Sport für die Grundschule.
Ja.
Ja. Aber ich hatte auch die Musikaufnahmeprüfung gemacht bei denen da damals, mhm. ne, als ich 9. Klasse war. Und da steckte ich dann bei den Musikern drin. Und so bin ich dann Musiklehrer geworden.
Okay. Ja? Menschenskind, das ist ja nicht schlecht.
Da habe ich dann mal angefangen, versucht Gitarre zu spielen. Und das war mein größtes Handicap.
Echt?
Ja. Und dann ging das hier und dort nicht. Es funktionierte alles nicht so richtig. Und erst als ich dann im dritten Studienjahr war, da ist man für 6 Wochen in das kleine Praktikum gegangen, direkt an die Schulen.
Yeah.
Da hat jeder dann eine sogenannte Praktikumsschule bekommen und ist dann dort mit in den Unterricht gegangen. Du hast dann die erste Woche nur hinten gesessen und hast hospitiert. Mm. Und ab der zweiten Woche hast du dann schon mal 2 Stunden die Woche gehabt, immer mit Vor- und Nachbereitung und so weiter des Mentors, den man da hatte, ne?
Yeah.
Oder der Mentorin. Und so hat sich das dann gesteigert und da habe ich dann erstmal festgestellt, also ich müsste eigentlich mehr üben, damit ich dann vor der Klasse bestehen kann, ne? Mhm. Mit dem Instrument in der, ja, Hand und dann noch den Text und alles, was man so hatte. Naja, ja, und dann im 4. Studienjahr bist du dann gleich losgezogen ab dem 1. September, dann warst du in der Schule für ein halbes Jahr, so richtig mit allem, was dazugehörte, ne? So Learning by Doing, dann immer mitlaufen, du machst das jetzt, und dann hast du immer mehr alleine Aufgaben bekommen im Laufe dieser Zeit. Und ich muss jetzt dazu sagen, dass wir natürlich für jedes Hauptfach, das wir hatten, immer als Nebenausbildung die praktische Übung, beziehungsweise das, was das praktische Know-how, das hat man schon dort beim Studium mitbekommen. Sowas gibt es heute nicht mehr.
Ja.
Du hast nur noch Stoffvermittlung und fertig. Ja. Aber wie du das umsetzen sollst und so, die ganze Methodik,
ja,
das hast du heute nicht mehr. Das haben wir damals mal richtig als Fach gelernt.
Okay.
Ja,
okay.
Welche Methoden, ja, bei welchen Schwierigkeiten kannst du das machen? Ich meine, dass es nicht hundertprozentig möglich ist, das ist erstmal Fakt. Aber es ist das Grundgerüst da, und auf dieses Grundgerüst konnte man, auch wenn man dann nicht so zu Anfang den Draht für die Kinder hatte, ne? Darauf konnte man aufbauen und darauf konnte man sich darauf verlassen, dass du am Ende den Kindern was beibringen
konntest. Naja, klar. Ne? Das, ja, der Weg dorthin ist, genau, ja, irgendwo.
Genau, das so ist es.
Ja, genau.
Ja. Ja. So, und das, ja, dann, wie gesagt, nach dem 4. Studienjahr, nach dem Abschluss, hast du dann einen Wunsch äußern können, wo du hin möchtest. Da ich vom Dorf kam, ich will auch eine Dorfschule.
Ja.
So, nach dem Motto. Berlin wäre doch auch schön. Ich sagte, nein, kann ich nicht. Ich bin kein Großstädter, das halte ich da nicht aus. Es geht mir heute noch so. Wenn ich da 2 Tage bin, dann habe ich, ja, die große Flucht nach Hause. Ja, und da gerate ich dann auch schon mal in so einen Blitzer rein, so nach dem Motto, weil ich schnell nach Hause will. Ne? Ich halte es nicht aus.
Ja.
Jedenfalls, ja, und dann bin ich nach Neubrandenburg gekommen. Dort sollte man sich dann melden, sagen wir es mal so, am Ende des ersten Ferienmonats. Wir hatten ja damals 8 Wochen Sommerferien immer. Ne? Davon waren aber 14 Tage, musste man als Lehrer entweder in ein Ferienlager gehen, Schüler betreuen, okay, oder du hast dann an der Schule Ferienspiele gemacht, ne? Und so hieß das dann. Und so lief das. Und das hast du aber auch schon vorher während des Studiums immer machen müssen. Ne? Du warst dann immer irgendwo mit integriert, dass du dort gearbeitet, okay, hast, 14 Tage lang.
So. Also das war ja dann in Gänze, ich sage mal, ein anderes Lernen miteinander. Warst du quasi immer irgendwo mit den Kindern, hattest du zu tun,
ja,
sodass, ich sage mal, wahrscheinlich auch ein anderes Verständnis da war als manche, ja, was ich ja jetzt auch so mitbekomme, Grundschule und so weiter und so fort, die, ja, die einen Job machen, wo es um Aufträge geht, die irgendwo niedergeschrieben sind, aber wo so der Einzelne vielleicht gar nicht so eine Rolle spielt, weil Dinge umgesetzt werden müssen, ich sag mal brutal, so auf Biegen und Brechen irgendwo.
Das ist leider so.
Ja. Du hast ja dann später, nach der Wiedervereinigung, ja dann quasi noch mal eine zweite Geschichte mit dazu gemacht, Religion.
Nein, ich habe vorher okay, noch etwas anderes gemacht.
Ach, jetzt wird es noch spannender.
Nach der Armeezeit, meine 1,5 Jahre, die ich dann dienen musste,
ja, ne?
Obwohl man Lehrer brauchte eigentlich, aber nichtsdestotrotz, das wäre noch wieder eine ganz andere Geschichte, was da gelaufen ist dazu. Aber da brauchte man ja jetzt Musiklehrer für die oberen Klassen. Na, ich hatte ja bloß die Ausbildung bis Klasse 4. Und da ist man auch an mich herangetreten und ich habe ja dann schon auch vertretungsweise immer bis Klasse 8 Musik unterrichtet, ne, als Grundschullehrer dann. Naja, dann fragte man mich, ob ich nicht an die Pädagogische Hochschule nach Potsdam zum Musikstudium gehen würde. Ja. So. Ja, dann bin ich dann mit der Zusage erstmal dorthin gefahren zur Aufnahmeprüfung, mein Instrument mitgenommen und dann hat man ja, alles, was man so eben, ne, absolvieren musste, also spielen sie denn was vor und du musst die Noten dann aufschreiben oder okay, ne, und so weiter und so fort und mit Gesang und all was. Und dann, ich hatte gedacht, beim Musik hören, das heißt also, ich höre jetzt Noten vom Klavier und muss das dann aufschreiben, da habe ich gedacht, da falle ich grundsätzlich durch. Das bin ich nicht. Wo ich durchgefallen bin, war mein Gitarrenspiel.
Echt?
Ja, da haben sie gesagt, das tut uns leid. Mit diesen Voraussetzungen können sie hier nicht anfangen. Mhm. Aber alles andere ist gut bis sehr gut gelaufen. Wenn sie jetzt noch ein Jahr in ihrer Stadt in der Musikschule gezielt Gitarrenunterricht nehmen, dann stellen sie sich nächstes Jahr nochmal vor. Mhm. Ja, das habe ich dann getan, habe das dann gemacht, habe das dann auch bestanden, ne?
Ja.
Und so habe ich dann in Potsdam noch mal 3 Jahre nur Musik studiert.
Okay.
So mit dem Abschluss als Gymnasiallehrer dann, ne, am Ende.
Ja, Wahnsinn.
So. Und dann bin ich nach Hause gekommen, habe dann eben ganz normal meinen Unterricht wieder gemacht und war dann ab 87 nur noch Musiklehrer erstmal.
Ja.
Weil es gab keine, ne, ausgebildeten Musiklehrer für die Schulen und ich wurde dann sozusagen 87 zum Schuljahresbeginn auch gleich Fachberater für den Bereich Musik, weil unser Fachberater, den wir dort hatten, Azimat, der ist leider verstorben und da habe ich dann das übernommen. Bis zur Wende war ich dann Fachberater für Musik für den Landkreis Neubrandenburg.
Ach Mensch, guck
hin. Für den gesamten Landkreis. Ne? Ja. Da bist du dann von Schule zu Schule gefahren und hast dann hinten gesessen und hast geguckt, was deine Kollegen da machen, sozusagen als Anscheißer auf Deutsch gesagt. Ne? Hast du da hinten gesessen. Aber ich habe immer versucht zu sagen, dass, wie gut es war. Und ne, von hinten sieht man das ja anders und man kann ja auch klug reden. Mhm. Und naja, so hat sich das dann ergeben. Hat aber auch nicht lange gedauert, dann bin ich stellvertretender Schulleiter geworden in Burgstargard, weil der Stellvertreter aufgehört hatte. Da war ich in der alten Schule stellvertretender Schulleiter dann bis zur Wende, also ne, in der Wendezeit. Ja, und dann war ja die Wende und dann ging es los und dann hat man mich wieder, ist man wieder an mich herangetreten und hat dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, Religionsunterricht zu machen. Mit einem Studium in Greifswald, dort an der Universität.
Ja. Yeah.
Ja, das war natürlich erstmal zu überlegen, so nach dem Motto, ne? Dann habe ich mich erstmal erkundigt, was brauche ich für Voraussetzungen und so weiter. Das Problem war aber, dass, ich glaube, das war im Oktober oder November, als man an mich rantrat. Und die hatten aber schon angefangen, am 1. September, ne? mit dem Studium dort. Und dann muss man dazu sagen, das ist ein Studium gewesen, das ging dann immer Freitag, Samstag, Sonntag.
Okay.
Ich bin Freitag hingefahren.
Ja.
Also um 9:30 hat das da angefangen und dann bin ich sonntags um 16 Uhr wieder zu Hause gewesen. Die ganze Zeit lief das, ein ganzes Jahr so und dann noch ein halbes dazu. Und in den Ferien waren wir dann immer kompakt 14 Tage da.
Okay.
Haben dort Religion studiert, wenn man
ja,
so will.
Ja.
Und nebenbei hast du dann auch schon die Möglichkeit bekommen, ja, ich habe angefangen in der Grundschule erstmal Religion zu unterrichten, ne? So, um das so ein bisschen aufzubauen. Naja, ja, und das dauerte von 91, den Abschluss haben wir dann gemacht, habe ich dann gemacht am Ende, die ganzen Papiere dafür, dass ich das dann machen durfte, bis Klasse 12 am Ende, war dann 96.
Okay.
Ja, so lange hat das gedauert. Also ja, dann bin ich auch auf die Zeit gekommen, ne? So wie in der TH in Potsdam, zeitlich gesehen, wäre das von den Tagen her genauso viel gewesen wie als wenn ich das jetzt direkt dort gemacht hätte. Ne?
Ja, ja.
Aber es hat nicht funktioniert. Die brauchten ja auch die Lehrer, ne?
Na ja, klar.
Im Unterricht. Ja. Ich konnte ja nur nicht die ganze Woche weg sein und sollte nicht so sein und so.
Ja.
Wäre auch für die Familie schwierig gewesen. Also ich habe meiner Frau schon ziemlich viel zugemutet, als ich die 3 Jahre da in Potsdam war.
Ja.
Ne? Mit den Kindern dann alleine und alles so zu managen und so weiter.
Ja.
Das war schon ziemlich heftig. Aber ja, dann war es 86 und zwischendurch war ich dann auch noch 14 Tage als sozusagen, das gehörte zum Studium dazu, eine Studienreise nach Israel mit meiner Frau und mit den ganzen Kommilitonen, die dort studiert haben. Ja, und dann habe ich studiert und war dann fertig, wie gesagt, und bin dann in Burgstadt gewesen und hat man unsere Schulen ja damals zusammengelegt gehabt. Ne? Dann war die Schule, an der ich war, wurde dann Grundschule und die große Schule war dann kooperative Gesamtschule Burgstargard.
Yeah,
da war ich dann einer der Stellvertreter der Schule für den Regionalschulbereich.
Okay. Ne,
damals tätig.
Okay.
So, das hat man, da gab es also einen großen Chef, einen für Gymnasial, einen für Real und einen für Hauptschule damals noch. Ne? Aber es ist eben für Schüler an sich ist es eigentlich die perfekteste Form, Unterricht zu machen.
Ja.
Das heißt also, die Schüler in einer kooperativen Gesamtschule können dann, wenn ein Hauptschüler in Mathematik ein Überflieger ist, ist der Unterricht so gelegt, dass Mathematik auch zur gleichen Zeit in der Realschule unterrichtet wird.
Ja.
Das heißt also, der rückt dann in der Stunde, geht er dann in die andere Klasse zur Realschule mit rein.
Ja. Okay.
Um dort und genauso wie die Realschule dann im Gymnasium.
Ja.
Und so,
ja.
Ne? Ist natürlich wesentlich teurer, weil ich brauche mehr Lehrer, ich brauche mehr Räume. Die Gegebenheiten müssen ja auch da sein. Und das ist eben das Problem.
Ja,
ja, das hat dann am Ende aus Kostengründen nicht mehr funktioniert. Und dann war ja die große Fusion hier, Neustrelitz, Carolinum und so, ne? Die haben dann diese große Sammlung gemacht hier, der gesamte Landkreis, den man sich so vorstellen konnte. Alle wurden dann ans Gymnasium Carolinum gefahren und dort war dann sozusagen die Ausbildung, die Ausrichtung ging ja auch daran, du konntest ja auch das Gymnasium nur halten, wenn du dreizügig bist und so weiter und so fort.
Ja,
das ist
ja
eben das.
Ja.
Und so bin ich dann noch bis 2002 war ich dann in Burgstargard, aber auch schon seit 98 am Carolinum tätig.
Okay.
Ja. Ja. Und dann ab 2002 dann grundsätzlich nur noch Lehrer am Gymnasium Carolinum für Musik und Religion am Ende. Ne?
Ja.
Und so habe ich dann bis 2019 dann dort auch noch unterrichtet.
Okay.
Ja. Das ist so der berufliche Werdegang.
Der berufliche Werdegang.
Ja.
Sag mal, gab es einen signifikanten Unterschied zwischen der Schulzeit zu DDR-Zeiten versus dem, was dann passiert ist? Gibt es da etwas, was sich damals aus deiner Sicht vielleicht tatsächlich besser war, effektiver war, als so, bis dann später weitergeführt wurde? Es war ja damals ja so, dass quasi alles, was aus der BRD kam, wurde ja übergestülpt, Ende Gelände, aus die Maus.
War alles besser?
Genau, es war alles besser. Ja. Also, was tatsächlich, glaube ich, mit dem heutigen Kenntnisstand ein großer Fehler war. Aber für dich der größte Unterschied beider Systeme in der Schule, was war das?
Eines der Probleme, sage ich mal so, die sehe ich darin, dass die sozusagen das Grundgerüst in der Schule, der Lehrplan, der zu vermittelnde Stoff, ja, den konntest du in der Schule für dich zurechtzimmern. Du hattest zwar einen groben Anhaltspunkt, aber du hattest auch viele Freiräume. Das gab es in der DDR-Zeit nicht.
Okay.
Diese Freiräume gab es nicht.
Ja.
Du hast zwar so einiges anderes gemacht, aber das war so stringent einzuhalten, dass du den Plan auch schafftest, um am Ende dann den Übergang in die nächsthöhere Klassenstufe dann auch für alle zu gewährleisten.
Ja.
Dass alle eben den Anschluss da auch haben und so. Das hast du jetzt in dieser Zeit nicht gehabt. Der Kardinalfehler eigentlich meines Erachtens ist der, dass der Lehrplan an sich in der ganzen ehemaligen DDR, ob du nun in Neubrandenburg in der Schule warst und deine Eltern sind dann, ich weiß nicht, zum nächsten Jahr nach Dresden gezogen, weil der Vater da eine andere Stelle gekriegt hat oder so, oder arbeiten musste, Und da sind die alle runtergezogen. Das war kein Problem. Dann sind die, der ist da in den Unterricht gegangen und hat dann dort weitergemacht, wo er aufgehört hat. So was gibt es hier nicht. Es gab nur Schulbücher. Das kann, ist natürlich auch, ne? Muss man auch dazu sagen, es ist natürlich, das ist jetzt alles gesteuert, wenn man so will. Die Schulbücher sind ja dann festgelegt, das haben ja Leute und so weiter. Aber sie waren total optimiert, sagen wir mal dazu. Weil das ist das, was ihr braucht, das ist das, was ihr, wenn man das heute machen würde, wäre das natürlich ein großer Vorteil, weil man dann weiß, aha, guck mal, ne? dann hättest du auch sozusagen diese PISA-Studie, die es ja immer gibt jetzt, die wäre wesentlich besser vorbereitet. Die hätten garantiert einen besseren Abschluss, alle, weil sie nicht so viel Schnickschnack nebenbei machen oder du kannst dich jetzt darum kümmern und darum. Wenn ich das so vergleiche, in der Montessori-Schule, ja, du kannst dir jetzt aussuchen, was machst du denn jetzt heute? Also machst du, fängst du damit an, ist gut, dann fängst du damit an und so. Ja. Und da geht aber auch viel verloren, es ist aber auch viel spezieller, muss ich auch dazu sagen, weil ich glaube, so ein großes Wunderrezept gibt es nicht, das funktioniert nicht. Es fällt und steht, glaube ich, meines Erachtens in erster Stelle mit dem, der da vorne steht.
Naja, natürlich.
Ja, das ist so. Und wenn der das vernünftig umsetzt, dann kann er genauso viel erreichen. Das sagt ja auch jeder. Ja. Aber wenn ich jetzt so viele Freiräume habe, dann bin ich auch manchmal sozusagen, eigentlich, ach, ich versuche das mal. Ich weiche mal ein bisschen ab, das ist auch ein bisschen interessant. Damit erreiche ich vielleicht den hinter der letzten Reihe auch noch und so. Kann ich alles probieren, alles machen. Aber wenn ich dann am Ende zu viel probiere, dann bin ich wieder so weit von meinem Hauptweg weg, dass dann andere sagen, ja, das tut mir leid, das hättest du eigentlich wissen müssen. Ne?
Ich denke, das ist ja mit eins der größten Probleme, dass wenn ich jetzt hier beispielsweise in Australien, im Carolinum, ich mache ein 1er Abitur und gehe nach München, dann ist es ja in München kein 1er Abitur. Obwohl die Schülerin, der Schüler ja hier genauso geschwitzt hat und mit Sicherheit jetzt, ich sage mal in Anführungszeichen, jetzt nicht dümmer ist als einer in München. Aber und genau das ist ja das Problem, dass du im Prinzip ja 16 unterschiedliche Strukturen hast und jeder kocht sein eigenes Süppchen.
Das ist ja das, was ich gerade gesagt habe.
Genau, Und das ist der Punkt. Ich meine, dass die Erde rund ist, das wissen wir. Aber dann gibt es halt natürlich verschiedenste Abwandlungen und das, glaube ich, ist das ein Riesenproblem. Und das, was ich jetzt ja auch sehe bei unseren Zwergen, die jetzt noch in der Grundschule sind, dass, und das ist ja immer wieder die Diskussion, und du hast es ja vorher auch gesagt, dass zum einen, wenn jemand ein Talent hat, den kann ich ja ein Stück weit pushen in so eine Gesamtschule, wo ich bis zur 10., 11., 12. Klasse mit bin, und den nehme ich dann raus aus der 5., pack den im Matheunterricht in die 6. und dann quasi, ich sage mal, im Sportunterricht in die 4. Dann habe ich ja ein Talent, ich habe eine Förderung, die ja cool ist, aber ich reiß die Kinder ja nicht auseinander. Heute ist es so, du machst deine Grundschule, du musst raus, kommst ganz wo Neues hin, wo du überhaupt noch keinen Plan hast, dann bist du da ein bisschen, dann zieht man dich vielleicht wieder irgendwo anders hin. Und ich hatte letztens mit dem Schulleiter hier ein Gespräch, der hat dann auch gesagt, man nimmt den Kindern so ein bisschen was von dieser freien Entwicklung, indem man sagt, du musst jetzt hier hin und dann musst du dorthin und so weiter. Und ich glaube, das ist einer der größten Fehler, den man gemacht hat, dass das heute so auf brutale Art und Weise umgesetzt wird. Und am Ende dieser eine Nebensatz vorhin, der für viele Dinge gilt, es ist immer eine Frage des Geldes. Aber jeden Abend, wenn man Nachrichten guckt, wir haben ja nicht kein Geld in irgendeiner Art und Weise, aber wir packen es nie in die Bildung. Und egal, was man im Moment so in den Medien sieht, im Fernsehen, am Ende ist es ein Bildungsproblem. Und da muss man sich nicht wundern, wenn Dinge eskalieren. Das ist so mein...
Da ist was dran.
Ja.
Das ist so. Ich kann natürlich Leute für dumm verkaufen, wie das so oft passiert. Und wir glauben ja ganz viele Sachen, obwohl wir es anzweifeln müssten eigentlich.
Ja.
Aber wenn man dann sagt, das ist dafür, aber am Ende kommt unten nichts an, was wichtig wäre, um, sagen wir es mal so, Leute in Bildung zu kriegen, damit wir hier eine funktionierende Wirtschaft am Ende haben. Ich meine, wir brauchen ja nicht 80% Abiturienten. Das ist ja Quatsch.
Ja, ja,
das ist ja ein totaler Blödsinn.
Naja, klar. Ne?
Als ich mal angefangen habe seinerzeit, da waren wir so, da gingen ungefähr so, so nach der Wende jetzt so 36% kamen aufs Gymnasium. Ne? Jetzt muss man sich mal heute angucken, wie viele da sind.
Naja.
Wie viele da jetzt kommen. Ne?
Naja.
Alle möchten das. Und dann sagen sie, ja, der Handwerker, der und der kommt nicht und da muss ich so lange warten. Ja, ich weiß nicht, wir müssen uns was einfallen lassen, dass sowas total attraktiv gemacht wird. Am
naja.
Ende, ne, was ist das? Es ist doch, er ist doch kein schlechter Mensch oder weiß ich was, wenn er etwas kann, mit seinen Händen machen kann, was er in besonderer Weise so gut umsetzt, dass sie sagen, boah, das hast du aber gut hingekriegt, ja?
Ja, vor allen Dingen, weil es waren ja über die Vergangenheit immer die eigentlich einen hohen Stand hatten. Jemand, der im Mittelalter eine Rüstung machen konnte, ein Schwert oder dann, keine Ahnung, mit Holz, irgendwelche Dinge, Schneider, das waren ja wirklich angesehene Menschen, nicht? Und heute ist es so, wenn ich da nicht jetzt, keine Ahnung, Ägyptologie oder irgendwelche so Nischenstudien und sich, dann ist man ja nichts, aber das ist ja Blödsinn. Unabhängig davon, dass ja die Suche nach einem Handwerker streckenweise eine Katastrophe ist, aber ich glaube, das sind einfach solche Dinge, das bringen wir es auf den Punkt. Du lernst ja phasenweise schon nichts mehr fürs Leben. Du früher hospitieren, mal hier gucken, was macht jetzt ein Bäcker, was macht ein Schneider. Das haben wir tatsächlich in der Schule auch gemacht, dass du bei so einem Vormittag in der Bäckerei warst oder in der Konditorei oder irgendwo auf der Polizei. Einfach mal so einen kurzen Einblick und so, oh Mensch, gucke, und dann macht er hier seine Sirene am Auto und so weiter. Das war ja cool und das haben wir mitgenommen irgendwo.
Ja.
Und ich glaube, das sind viele Dinge, die tatsächlich heute irgendwo fehlen. Wir haben sogar, ich erzähle es meinen Kindern immer, wir haben sogar damals gelernt, auch in Sozialkunde, dass der richtige Umgang mit den Medien, dass man nicht jetzt nur, sagen wir mal, ein Boulevardblatt liest, sondern vielleicht nochmal irgendwo das verifiziert. Und heute hast du die Möglichkeit, alles zu hinterfragen und verschiedene Bewertungen. Aber das Erste, was man hört, das glaubt man, weil es gut ist und hinterfragt schon gar nicht mehr, stimmt das jetzt eigentlich, was die erzählen, sondern man nimmt das für gegeben. Ich finde das...
Das ist so. Das ist eine Katastrophe eigentlich. Ja, wenn das so weitergeht, wo soll das am Ende bloß hinführen? Ich weiß es nicht. Ne? Das ist... Und deswegen... Sage ich mal so, bin ich jetzt im Moment mit mir eigentlich im Reinen. Ich habe ein bisschen gebraucht nach diesen anderthalb Jahren jetzt hier, die ich jetzt alleine lebe, ist das ein bisschen schwierig gewesen am Anfang, aber so langsam habe ich jetzt meinen Weg gefunden, sage ich, was für mich jetzt akzeptabel ist und womit ich ganz gut umgehen kann. Das ist jetzt wichtig für mich. Und ich kümmere mich auch um all die Dinge, die jetzt hier zu machen sind und die man machen kann, alleine machen kann, wenn man nicht so weit ist. Aber ich weiß nicht, wie lange das so geht.
Ja.
Ich freue mich natürlich, dass ich meine Familie hier habe, ne? Hier nebenan, dass ich mich darum kümmern kann mit allem.
Mhm.
Aber ich muss auch sagen, es ist auch manchmal grenzwertig.
Ja.
Ne? Grenzwertig, dass wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte das gerne machen, aber ich kann es eben noch nicht. Wenn ich jetzt sage, ich bekoche meine Enkelkinder jetzt, wenn sie aus der Schule kommen, machen wir die Hausaufgaben und so weiter und mache dann alles andere fertig und sage dann, ach, die dann sagen, ja, bin ich manchmal unzufrieden mit mir.
Ja, okay.
Aber es gehört wahrscheinlich dazu, ne? Dass man so, man ist ja immer im Lernprozess.
Na
immer.
Ja, klar.
Ja, kannst du nicht sagen, jetzt habe ich das, jetzt bin ich mit durch und jetzt mehr kommt jetzt nicht, das ist Quatsch. Aber das ist, und ich habe jetzt auch schon viel dazugelernt, was ich vorher nicht niemals konnte oder nicht gemacht habe, weil ich mich nicht dafür interessiert habe. Ne?
Ja.
Wenn ich zum Beispiel Gemüse einweg oder die ganzen Obstgeschichten mache hier mit Entsaften und allem Zeug und weckt das dann alles ein für uns und macht dann hier und das oder...
Ja. Also wissbegierig im besten Sinne.
Im besten
Sinne. Im besten Sinne. Also nicht zu sagen, jetzt bin ich in Rente, jetzt sitze ich hier und gucke den ganzen Tag irgendwelche schönen Serien und so weiter.
Oh Gott, nee. Das
sondern, ich finde das toll und das ist ja auch wahnsinnig wichtig. Und wenn man es so sagt, also eben, was mich total fasziniert hat, ich Hans-Peter, letztes Jahr, wir hatten hier im Dorf unser Sommerfest und er ist ein begnadeter Auktionator. Also ich muss ehrlich sagen, im positivsten Sinne, so wie man das im Neudeutschen formuliert, auch in gewisser Weise eine Rampensau. Er steht da oben, 200-300 Leute, hat ein Mikro und zieht hier eine Show ab ohne Drehbuch. Sensationell. Also ich habe sehr, sehr gelacht bei dieser Geschichte. Und da sieht man halt natürlich auch, Eine Lebensfreude, eine Begeisterung, und es war wirklich, also schade, dass man es nicht aufgenommen hat, aber das war sehr, sehr cool. Danke dafür, weil die Stunde, die war tatsächlich ein Highlight.
Ja, aber sie war auch zu lang. Ich habe das jetzt festgestellt.
Ja.
Wir haben, das ist, weil, weißt du, das basiert eigentlich darauf, dass es gab, wir machen ja hier bei uns, Kabel Dittlackenförde, machen wir ja, oder wir gehörten damals zur Gemeinde Roggentin und da gehörten 5 Ortschaften dazu, zur Gemeinde Roggentin damals. Und jede Ortschaft war einmal dran im Sommer, ein sogenanntes Dorffest auszustatten. Mm, ne? Ja. Und dann, als wir dran waren, haben wir dann auch überlegt, was können wir machen. Und so hat es mal angefangen und dann habe ich gesagt, na, meine Güte, wir haben so viele Sachen hier im Dorf, ne? Wir könnten mal mit versuchen, einfach die an den Mann zu bringen. Wir stellen die einfach hier alle hin und dann machen wir eine Auktion und dann sagen wir, jetzt wollen wir mal hier, wer möchte das und das haben. Und so bin ich mal auf die Bühne gekommen seinerzeit und habe das dann gemacht. Und jetzt sind, oh Gott, ich weiß gar nicht, es waren nur 10 Jahre jetzt her, als es gelaufen ist, weil wir waren im Sommer, meine Frau und ich, wir sind begnadete Italien-Fans. Wir sind jedes Jahr Zelten gefahren nach Italien. Und ist oft in der Zeit gewesen, weil die Bungalows dann am Ende, jetzt die letzten Jahre, haben wir nicht mehr mit dem Zelt das gemacht, sondern wir sind dann in ein Bungalow gefahren, dort direkt am Meer. Und da musste man sich auch an die freien Plätze orientieren. Und deswegen hat es auch manchmal so hingehauen, dass es gerade, wenn unser Dorffest war, da bin ich dann nicht hier gewesen. Ja. Und diesmal war es ja nur so, dass ich wieder da war. Und so ist das eigentlich gekommen. Ja. Aber jetzt haben wir auch gesagt, also Leute, eine halbe Stunde, ne, wir suchen uns jetzt, ich sag jetzt mal, 25 Sachen raus, die wir das nächste Mal versteigern, und dann gucken wir mal, wie wir die an den Mann bzw. an die Frau bringen, oder an die Kinder, die ja dann auch da sind. Ne? Ja, so hat es angefangen. Das macht mir ja auch Spaß.
Das hat man gemerkt.
Ich stehe auch gern, habe ja auch gern vor Schülern gestanden.
Ja.
Also, ne? Das ist so.
Ja, du kannst dich jeden auf so eine Bühne stellen, das ist richtig. Da muss man schon.
Wenn man so ein bisschen Freude und Spaß daran hat. Ich weiß nur, damals hatten wir ein kleines Programm vorbereitet, Einschulung hier, weil da unten war ja die Schule und hier oben, die erste Schule war hier uns mir gegenüber hier, ne, oben, wo Frau Witthun drin wohnt, ne, das war die eigentliche Schule. Und dann sind sie ja unten runtergezogen, dort jetzt ins Nationalparkamt.
Ja.
Und das, da war dann so da bis, weiß ich jetzt gar nicht, wie lange, vielleicht auch bis zur Wende, kann sein, dass die Grundschule, nee, Quatsch, ist Blödsinn. Wahrscheinlich in den 80ern bis dahin war das, dann wurde es ja Wohnhaus damals.
Ja.
Und so, und deswegen haben wir da unten eben auch die Einschulung gefeiert. Okay. Auf der Bühne mit den ehemaligen Schülerinnen und Schülern dieses Ortes hier. Ne?
Okay.
Dieser beiden Orte. Kageldütt und Blankenförde sind ja eigentlich früher mal eigenständig gewesen.
Eigenständige Dörfer.
21 hat man das ja, also 1921 hat man das ja aus Geldgründen dann zusammengelegt. Da hieß es dann am Ende Blankenförde.
Genau.
Ne? Ja, genau. Aber wenn du dann heute guckst auf so einen Autoatlas oder so, dann findest du immer noch den Namen Kageldütt. Kurioserweise.
Genau.
Ne?
Ja.
Das ist erhalten geblieben.
Ja, ja, aber das ist auch was Schönes, wenn die Dinge nicht einfach so wegfrisiert werden irgendwo hin, sondern
das
wenn
so
im Kern irgendwo.
Ja, auch ein schönes Buch.
Ja.
Ne? Das heißt, es ist ein Kinderbuch, das man erwerben kann, das heißt in Kageldütt am Ententeich.
Okay.
Da, wo Christian Ladendorf wohnt, hier dieser
Feuerwehrstand. Ja, genau.
Ja. Und das ist dieser Teich, der gemeint ist.
Alles klar.
Ja, weil viele denken, wenn du sagst, woher kommst du? Ich sage, ich komme aus Kageldütt.
Ja.
Es klingt wie Bullabü, weißt du?
Also
so ein erfundener Name ist immer Blödsinn. Das ist eben, gibt es eben nur einmal, Kageldütt.
Okay. Ja, aber auf alle Fälle noch mal ganz kurz ein Satz zu dieser Auktion. Also er kann es, wenn jemand da draußen einen Auktionator sucht, ich kann ihn nur empfehlen. Und wir haben tatsächlich genau deswegen auch eine tolle Milchkanne ersteigert.
Ach, ja.
Also ja, unbedingt.
Okay.
Ganz
das hat sich ja gelohnt.
Sowieso, das meine ich ja, genau. gestatte mir mal noch mal ganz kurz eine Frage zurück zur Religion. Ich kann mich noch erinnern, wie unser Kleiner, großer, damals in der ersten Klasse, und da hattest du ja hier in der Grundschule Miro Religionsunterricht. Das ging immer mit maximalem Respekt und höchster Begeisterung. Und ich muss ehrlich sagen, dann auch was so die Bedeutung Weihnachten, ich finde das immer noch genial, wie die Kinder mit der Geschichte dann nach Hause gegangen sind. Letztendlich, Religion ist ja heute, hat einen anderen Stellenwert als noch zu unserer Zeit. Wenn ich gucke, das war ja auch bei mir in Grundschule und dann später in der Realschule ein ganz wichtiger Teil. Damals, wenn ich mich zurückerinnere, so an meine Firmung, das war etwas Besonderes mit dem Bischof in der Kirche. Das hat sich heute ja geändert. Wir haben wahnsinnige Austritte, wir haben Dinge, die in der Kirche passieren, die nicht wirklich prickelnd sind, aber das Thema Religion, hilft es einem denn tatsächlich, wenn man auch versteht, wir hatten das vorher kurz in dem Vorgespräch, die Bibel zu lesen, das ist ja kein Roman, sondern man muss ja auch wissen, wie das, was da drin steht, zu verstehen ist. Aber so im täglichen Leben, hilft es einem denn oder ist es auch nur ein Thema, das man irgendwie macht, weil man es machen muss? Das interessiert mich. Hilft es einem, wenn man den Hintergrund hat, dieses Studium da dazu?
Also ich würde mal sagen, mit Hilfe hilft einem nur, wenn man wirklich daran glaubt und daran festhält und sich aus diesem Buch eigentlich so diese sogenannten Weisheiten, beziehungsweise eigentlich sind es ja Erfahrungen, die Menschen gemacht haben, die dann niedergeschrieben wurden, die dann so umgeschrieben wurden, dass sie so verallgemeinert sind, dass sie auch oftmals zutreffen. Ne? Das heißt, ich kann, wenn ich den Inhalt verstanden habe und weiß, was dahinter steckt und was damit gemeint ist, kann ich wohl mit meinem Gegenüber oder mit den Menschen, mit denen ich dann zu tun habe oder mit der Gesellschaft, mit der ich zu tun habe, kann ich da Momente finden für mich, die ich gut gebrauchen kann, weil sie mir dann helfen.
Ja.
Weil ich dann weiß, eigentlich tickt die Menschheit so, ja. Aber es ist eben so, dass viele einen ganz anderen Weg einschlagen und das auch anders verstehen und auch anders für sich umsetzen. Aber im Allgemeinen, es geht ja eigentlich, meines Erachtens, sind es die Grundregeln, wenn alle die einhalten würden, dann würde die Welt oder würde das Zusammenleben auch einen ganzen Tick besser werden. Man könnte sich wesentlich besser miteinander verständigen. Es geht ja nicht um die Sprache, sondern es geht um den Umgang miteinander. Nee, das ist das Entscheidende. Und dass man auch Sachen akzeptiert, und das findet man eigentlich alles da drin. Wenn man es dann möchte, findet man das. Naja. Aber ich kann auch alles andere darin finden. Wenn ich so an Kain und Abel denke, da geht es schon los mit, die Bibel ist eigentlich, das Alte Testament ist sowas von nicht jugendfrei, wenn man so will. Also es hat so gewaltgeladen, dass man sagen kann, das kannst du gar keinem anbieten. Also musst du das, wenn du das Kleineren verständlich machen möchtest, musst du das eben so runterbrechen, dass das auch allgemein Gültigkeit hat.
Naja, klar.
Das ist erstmal wichtig. Also, dass das am Ende das Null plus Ultra ist, das glaube ich nicht. Aber die Christen schwören auf die Bibel, die anderen auf den Koran, die nächsten, wenn ich so an die Hindus denke oder an die Buddhisten denke, an ihre Schriften, das ist eben, da steckt auch so viel drin. Aber wenn man es dann vergleicht und gegenüberstellen würde, sind es so von der Grundregel her, und das ist ja das, was ich gerne vermittelt habe, versuchen ja alle, das gleiche Ziel zu verfolgen.
Naja, klar.
Nicht dasselbe, es ist aber das gleiche Ziel. Ne? Am Ende, so in einer großen Blase, findet man eigentlich alles wieder. Das ist ja das Entscheidende.
Naja, klar.
Und ich entscheide ja als Mensch dann darüber, ob ich das annehme oder ob ich mich davon distanziere.
Naja, klar.
Meinen ganz eigenen Weg suche. Und deswegen kann man vielleicht sagen, dem einen hilft es und dem anderen. Und der andere, der guckt verächtlich drauf und sagt, was ist das für ein Spinner? Ja. Ja, ist nun mal so.
Ja, vor allen Dingen das Alte Testament, das ist richtig. Also ich glaube, das eigentlich müsste es ja auf dem Index stehen, weil da ist ja alles mit dabei. Mord und Totschlag, alles. Inzest alles, und so weiter alles. Und so fort. Also das volle Programm. Ja, und das muss man schon, glaube ich, auch ein bisschen Hintergrundwissen und Verständnis haben, dass man die Dinge dann tatsächlich auch liest und richtig bewertet. Aber auf der anderen Seite ist es ja so. Ich meine, der Koran ist ja an sich ja nichts Schlechtes, im Gegenteil. Es ist ja nichts anderes, als was wir hier als Bibel bezeichnen, ist es das. Und dann kommt halt natürlich das Menschliche immer mit dazu, dass es dann Leute gibt, die es nach deren Denken interpretieren. Und schon ist der beste Gedanke auch ein Intro, ein Grund, um Dinge zu tun, die schlimm sind. Und was im roten Faden der Bücher ja nie eigentlich vorhanden ist. Und dann letztendlich ist es was Gutes. Ja. Wenn man die 10 Gebote liest, das ist unser Grundgesetz, das sind die großen Verfassungen, die es also so gibt in jedem Land. Und es wäre ja eigentlich ganz einfach, weil es irgendwo auch normal ist, jetzt seinen Nächsten zu lieben und treu zu sein und nicht einen anderen irgendwo zu erschlagen. Und trotzdem, wenn man es eben anders liest und interpretiert und vernünftig in Anführungszeichen den Leuten vermittelt, dann ist der beste Gedanke plötzlich ein Freifahrtschein für Irrsinn. Das ist ein menschengemachtes Problem. Ja. Ich habe in der Bibel, ich habe jetzt nichts gefunden, dass einen direkten Satz gibt, dass Jesus hier zölibatär war. Ich sage heute noch, das muss eigentlich so ein Rocker gewesen sein zu der damaligen Zeit. So als stiller, verklärter Mensch hätte doch kein Mensch zugehört. Ja.
Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn Jesus aufgetreten ist, weil der Leute in seinen Bann ziehen konnte mit seiner gesamten Aura, wenn der aufgetreten ist, dass die Frauen ihm zu Füßen gelegen haben.
Ja, natürlich. Logisch. Das ist ein Rockstar. So Michael Jackson auf die Bühne und alle drehen durch.
Alle drehen sie durch. Vielleicht nicht ganz so extrem vielleicht, ne? Das hat sich ja auch alles so entwickelt. Ne? Aber du hast ja vorhin schon gesagt, hier mit dem Koran, was da alles so drinsteht. Guck mal, wenn man jetzt so ins 9. Jahrhundert zurückguckt, ne? Der Koran, also Islam gibt es ja seit dem 6. Jahrhundert in dem Sinne, oder seit dem, 600 und 7. Jahrhundert. Aber wenn man dann im 9. Jahrhundert guckt, und da gibt es ja auch so Galalisten, würden wir heute sagen, auch mit den Menüs, und zu jedem Menü gab es einen anderen Wein. Und im 17. Jahrhundert ist der Alkohol verboten. Und sowas alles. Das heißt, es gibt immer wieder Leute oder Menschen, die daran arbeiten und das verändern. Und der eine ist eben radikal und der andere ist eben wesentlich großzügiger, was das anbelangt, und sieht die Menschen an sich, wie sie damit genauso umgehen können. Aber das ist eben das, wir verändern ständig unsere Welt, unsere Umgebung. Wir sind derjenige, der sich das rausnimmt, sagen wir mal so. Ne? Ich kann das. Sind wir wieder bei der Bibel. Ne? Du sollst sie, ne? Mach sie dir untertan, die Welt. Auch falsch verstanden eigentlich. Alles diese ganze Geschichte. Und am Ende sitzen wir in diesem Dilemma, das wir im Moment jetzt haben, von dem ich nicht ganz so überzeugt bin, dass das so extrem ist, weil es das schon immer gab. Mm. Wir beschleunigen das zwar jetzt, ne? Da so nach dem Motto mit dieser ganzen Geschichte, aber alles andere drumherum, das ist jetzt meine eigene persönliche Meinung, ne? Das ist ja, ich kenne mich jetzt in der ganzen großen Wissenschaft auch nicht so aus, aber ich habe mich auch mit den Leuten damals, mit meinen Schülern der 11. Klasse im Nationalpark getroffen, da bei Feldberg. Und da haben wir uns mal den Wasserspiegel, die Bäume und alles angeschaut, wie sich das in den letzten 10 Jahren schon verändert hat, wie das alles zurückgegangen ist und so weiter und so fort. Aber im Großen und Ganzen hat er auch gesagt, also es ist aufzuhalten, ist das nicht. Es wird irgendwann passieren, aber wir müssen alle was tun und jeder sollte zu Hause anfangen, als erstes.
Ja, genau.
Ne? Und,
ja, ja.
Und das ist das Entscheidende. Aber wie gesagt, der Mensch ist das Nonplusultra dabei. Obwohl keiner weiß hundertprozentig, wie es am Ende gelaufen ist. Wenn ich dann mal höre, ich gucke sehr gerne so wissenschaftliche Sendungen hier, Entstehung der Erde und Katastrophen, wie die jetzt wieder dann, so zum Ausbruch kam, was man da alles so reininterpretiert heutzutage und was man so nutzt, sagen wir es mal so.
Ja, klar.
Auch das, was jetzt läuft in den Nachrichten, finde ich ein bisschen extrem, was man da so alles herausholt, ob das nun die Blockade ist der Fähre, als unser Vizechef da angeblich angegriffen wurde, ne? Und sowas alles, obwohl es keiner wahrgenommen hat. Und, aber es wird eben drüber gebracht.
Ja, das
guckt nach Amerika, ne? Was mit Herrn Trump jetzt passiert, obwohl er angeklagt ist, stellt er sich als Kandidat für die Präsidentschaftswahl aus. Das ist für uns so nicht nachvollziehbar.
Naja, klar.
Verstehen.
wir sind ja auch keine Amerikaner. Ich weiß auch nicht, was da in diesem Land so los ist. Wir wollten da nochmal hinfahren, aber nun habe ich damit abgeschlossen. Ich mache das nicht mehr jetzt. Nein, das ist so.
Also ich habe ja Familie in den USA und wenn man eben dann wirklich solche Informationen bekommt, also es läuft da drüben schon lange aus dem Ruder. Aber es ist halt immer, es ist immer schwer. Ich weiß, so ansatzweise jetzt auch um die Klimageschichte geht, natürlich, ich meine, es ist, wenn man zurückblättert, das weiß man ja auch, es war ja immer schon ein gewisser Wechsel da, aber wenn man jetzt schaut, dass es ja doch innerhalb der letzten 200 Jahre geschafft hat, der Mensch, dass er 15.000 Jahre mal schnell hier kompensiert, dann ist es schon Wahnsinn. Und ich glaube mal, ganz ehrlich, jeder, der offen ist und objektiv ist, ich glaube, die Krönung der Schöpfung ist anders. Das kann nicht der Mensch sein, meines Erachtens nach. Ich glaube, da sind zu viele Dinge, die aus dem Ruder laufen. Und ich hatte mal tatsächlich auch so eine eigene Sendung zu diesem Klimawandel-Ding. Und ich habe damals gesagt, ein Schritt zurück wäre wahrscheinlich weiter nach vorne, als immer das und das und das zu versuchen. Weil viele Dinge, die man jetzt eigentlich einfordert, egal ob es jetzt, wenn es um Fleischkonsum geht und so weiter und so fort, wir hatten ja vor Jahrzehnten schon mal ganz andere Situationen. Wir hatten unseren Sonntagsbraten und nicht dreimal am Tag die Currywurst für 2 Euro. Wir hatten unser Butterbrotpapier statt der Plastikfolie. Das war ja alles schon da. Mhm. Und ich glaube, wenn man echt mal so einen Schritt zurückgeht, das wird uns nach vorne hin viel mehr bringen, als wenn man jetzt immer versucht, auf Biegen und Brechen Dinge zu ändern, über die Köpfe der Leute hinweg das Verständnis nicht mehr zu vermitteln. Das würde meines Erachtens nach die Krone der Schöpfung machen, aber nicht das, was wir im Moment tun. Und es gibt ja auch von Otto Walkes einen Film, und da ist dieser Satz gefallen, dass in der Bibel steht, die Erde ist euch nur geliehen, Punkt, 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 aber keiner hat was vom Zurückgeben gesagt. Und ich glaube, so verhalten wir uns auch auf brutale Weise.
Gut,
nicht mehr zu gucken, bei den Indianern, wir haben uns das in Amerika intensiv angeguckt, die haben ja, wenn die früher so einen Büffel erlegt hatten, die haben ja alles verwendet, alles bis zum Knochenmark und noch aus dem kleinsten Knöchelchen noch irgendwelche Haarspangen gemacht. Heute schmeißt er die Hälfte weg. Die andere Hälfte, die wird billig verwurstet im wahrsten Sinne. Ich glaube,
das habe ich selber noch kennengelernt.
Ja.
Weil wir haben ja zweimal im Jahr geschlachtet.
Mhm.
Ja? Und von diesem Schwein ist nichts übrig geblieben.
Ja.
Nichts.
Ja. Ja, ja.
Also es wurde damals grundsätzlich alles, wirklich alles verwendet. Bloß, wie gesagt, alle wollen sie nur noch das Filet haben.
Ne? Ja, das genau. Ist so. Okay, das darf aber nichts kosten.
Ja, das ist das Nächste.
Genau, es das muss billig sein und es muss das Filet sein, die Filetspitze.
Ja, wenn es geht.
Und, genau. Und ich glaube, das ist das Kernproblem. Und deswegen bleibe ich immer auch dabei und sage das den Kindern auch, mal echt einen großen Schritt zurückzugehen und dann zu sagen, so, was können wir jetzt noch vorne mitnehmen? Das würde uns wahrscheinlich echt mehr bringen als irgendwelche anderen Dinge. Aber das bedarf halt vielleicht auch einer gewissen Fehlerkultur, eines Einsehens, dass der Mensch nicht alles richtig macht. Und ich glaube, im Moment auch viel tut, dass es einfach nicht richtig machen braucht. Das ist,
nee, das ist richtig.
Ja.
So sollten wir da vielleicht mal dranbleiben. Das ist unseren Kindern sowas zu vermitteln, dass sie Ehrfurcht haben vor den Dingen, mit denen sie hier umgehen. Ne? Und wenn ich dann sehe, was alles liegen bleibt und was man alles haben muss und was man eigentlich gar nicht braucht und so. Man soll nicht nur Ehrfurcht vor dem Leben haben, wie Bonhoeffer das mal sagte, sondern man soll auch Ehrfurcht vor dem haben, was uns umgibt. Und dazu gehört nicht nur die Familie an sich, sondern auch alles, was draußen ist und was mich hegt und pflegt und schützt, wie ein Haus oder ein Grundstück und so, dass man damit vernünftig umgeht. Und wenn das alles so funktionieren würde, dann kriegen wir das, ich glaube, auch ein bisschen besser hin. Aber dazu gehört sehr, sehr viel. Und wir müssen diejenigen sein, der Mensch, der muss damit anfangen.
Ne? Ja, klar.
Jeder.
Klar.
Jeder.
Ja, klar. Ja.
Nicht nur ein kleines Land, sondern alle.
Ja, alle. Ja, ja, klar. Und wenn jeder tatsächlich einfach einmal, da gibt es ja auch wahnsinnig tolle Zahlen dazu und so weiter und so fort und auch Studien und wissenschaftliche Abhandlungen, wenn jeder ein kleines Dingens macht, dann hat es bei 8 Milliarden Leuten eine gigantische Auswirkung. Und das ist es. Und ich glaube, so ein kleines Land oder ein kleiner Bereich aus der ganzen Welt, der kann vielleicht Akzente setzen, aber nicht die Welt ändern. Aber 8 Milliarden könnten das. Mit einer einzigen kleinen Geschichte wird wahrscheinlich vieles...
Die kriegen wir erstmal alle unter einen Hut. Ne?
Das ist das Problem. Ja. Das ist das Problem. Aber der Anfang ist ja immer, dass man miteinander spricht.
So ist es.
Und das haben wir getan. Ich fand das sensationell. Ich habe viel gelernt und man lernt ja gerade in solchen Minuten auch Menschen anders kennen, intensiver kennen. Da bin ich immer auch sehr froh, glücklich und dankbar drum. Und ich fand das toll. Das war jetzt eine tolle Stunde. Vielen Dank auch für Ihren Kaffee natürlich. Und
bitte.
Dir weiterhin alles Gute. Behalte diese Wissbegierigkeit und diesen Wissensdurst. Vermittelt das den Kindern, weil die vermitteln es dann auch wieder unseren Kindern.
Ja.
Und getreu dem Motto, die Hoffnung stirbt zuletzt, ist das auch sehr motivierend gewesen. Vielen Dank.
Bitte. Ich danke dir für den Besuch dann.